Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Morgen zum heutigen Gottesdienst am Karfreitag, dem Todestag Jesu. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie mit dem Bibelwort, das über dem heutigen Karfreitag steht, aus Johannes 3, Vers 16, wo es heißt: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so lasst uns nun diesen Gottesdienst zusammen feiern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zunächst ein paar Abkündigungen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die christlich-jüdische Verständigung. Heute Nachmittag lädt der CVJM Stein Salzburg zu seinem diesjährigen Jahresfest ein, und zwar um 14 Uhr im Vereinshaus in Stein. Dazu herzliche Einladung. Am Ostersonntag laden wir um 5.30 Uhr zum Osternachtsgottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück mit Pfarrerin Iris Kümichl hier in die Kirche in Rabenscheid ein und um 10 Uhr zum Ostergottesdienst mit Abendmahl mit Ina Prado in die Kirche in Liebenscheid. Und am Ostermontag laden wir zu zwei Ostergottesdiensten jeweils mit Feier des Abendmahls ein, und zwar um 9.15 Uhr auf der Neukirch und um 10.45 Uhr hier in Rabenscheid, dann jeweils mit mir. In der Woche nach Ostern haben Iris Kümichl und ich beide Urlaub. Unsere Vertretung in dringenden Fällen hat Pfarrerin Anja Jacobi aus Neunkirchen. Und zur besseren Planung auch schon mal ein Hinweis für die übernächste Woche. Und zwar findet am Montag, dem 13. April, um 14.30 Uhr der nächste Seniorentreff im evangelischen Gemeindehaus in Liebenscheid statt, zu dem diesmal auch interessierte jüngere Besucher herzlich eingeladen sind. Denn da gibt es dann wichtige Informationen zum Thema Seniorensicherheit. Da geht es zum Beispiel um Themen wie falsche Polizisten, Schockanrufe, den berühmten Enkeltrick und ähnliches mehr. Und vor allem um die Frage, wie können wir uns und unsere Angehörigen vor sowas besser schützen. Montag, 13. April um 14.30 Uhr in Liebenscheid. Ja, und jetzt übergebe ich erstmal an Annika, die noch einiges zu diesem Bild hier sagen wird.
Ja, guten Morgen. Die Jungschar Rabenscheid, die hat sich in den letzten Wochen mit der Bibelstelle aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 21 beschäftigt. Da heißt es, sammelt Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Die Jungschar-Kinder haben gemeinsam überlegt, was ihnen wichtig ist und was ihr wichtiger Schatz ist. Dann haben sie geschaut, ob diese Schätze auch helfen, wenn es mal schwierig wird und wenn man mal steinige, krumme Wege gehen muss, wo man mal strauchelt oder auch nicht weiter weiß. Die teuersten Klamotten, den schönsten Stift, die größte Trinkflasche, die robusteste Brotdose, ganz viel Geld helfen dann wohl kaum. Das Wasser kann erfrischen, den Durst einen Moment stillen, aber mit Geld, einem schönen Stift oder den teuersten Klamotten kommen wir da auch nicht viel weiter. Was führt uns weiter? Der Blick von den Jungschar-Kindern richtet sich aufs Kreuz. Auch Jesus musste einen langen Leidensweg gehen. Aber genau da liegt die Lösung. Ich komme weiter, indem ich aufs Kreuz, auf Jesus schaue. Er hält mein Herz fest in der Hand. Jesus zeigt mir, was so entscheidend und am allerwichtigsten ist, nämlich was Nächstenliebe für uns bedeutet. Dass es wichtig ist, für andere da zu sein, jemandem zu helfen, wenn er gefallen ist oder auch nicht weiter weiß. Jemanden umarmen, jemandem Hoffnung machen durch liebe Worte statt zu streiten, auch dann, wenn alles Kopf steht, für Frieden in der Welt sorgen, für Familie und Freunde da sein. Denn nur mit einem solchen Schatz können wir sicher weiterlaufen. So kommen wir ans Ziel, so können wir dann auch schwierige Wege meistern. Das erfüllt unser Herz und lässt es gut werden in der Hoffnung auf Jesus. Denn er ist für dich und für mich gestorben und hat uns das Leben geschenkt.
Ja, vielen Dank. Und jetzt singen wir als erstes gemeinsames Lied, Lied Nummer 91, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, Strophen 1 bis 5. Wir sprechen als Eingangspsalm im Wechsel Verse aus Psalm 22 im Gesangbuch Nummer 709 unter der Überschrift Herr, sei nicht fern. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile, mir zu helfen. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen. Herr Jesus Christus, damals am Karfreitag, da bist du am Kreuz von Golgatha für uns und unsere Schuld gestorben. Für all unser Unvermögen und Versagen und überhaupt für all das, womit wir uns selbst, anderen Menschen und deiner guten Schöpfung Schaden zufügen. Darum bitten wir dich, gerade heute am Karfreitag, aus tiefstem Herzen, nimm all das von uns, was uns von dir und von anderen Menschen trennt, und ermögliche uns einen neuen Anfang. Herr, erbarme dich unser. Trotz all unserer Schuld dürfen wir getrost sein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum Lob singet dem Herrn, kommt, erhebet seinen Namen. Wir beten. Herr, unser Gott, heute am Karfreitag denken wir an den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha und zugleich an so vieles anderes Leid, das wir auch hier und heute noch auf dieser unserer Welt erleben. Darum lass uns immer wieder neu entdecken und verstehen, wie das Leid deines Sohnes damals und das Leiden so vieler Menschen bis heute zusammenhängen. Lass uns das Kreuz immer wieder neu erkennen, als Zeichen deiner Liebe, sowie auch als Zeichen unserer Erlösung und unseres Heils. Amen.
Ich lese die Schriftlesung aus Johannes 19, die Verse 16 bis 30 aus der Basisbibel. Da lieferte Pilatus ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt. Und mit ihm noch zwei andere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, auf dem geschrieben stand: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Inschrift war in hebräischer, lateinischer und auch griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes sagten zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand. Das war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter, neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter: Frau, sieh, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Sieh, sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er: Ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein. Dann legten sie ihn um ein Jussop-Bund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam das Glaubensbekenntnis beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und jetzt singen wir gemeinsam noch das Lied 81 aus dem Gesangbuch, die Strophen 1 bis 4. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen?
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Karfreitag steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, die Verse 17 bis 21. Und dort schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Herr, unser Gott, segne du unser Reden und unser Hören. Schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir an Karfreitag denken, dann haben wir in der Regel das vor Augen, was sich damals an Jesu Todestag abgespielt hat. Angefangen mit Jesu Verhör vor Pilatus, der eigentlich keine Schuld an ihm findet und ihn gerne freigelassen hätte, dann aber auf Drängen des Volkes doch Barabbas statt Jesus freilässt. Anschließend Jesu Geißelung und Verspottung durch die römischen Soldaten, die ihm eine Dornenkrone aufsetzen. Und schließlich, wie vorhin in der Schriftlesung gehört, sein Gang nach Golgatha, auf dem er selbst sein Kreuz tragen muss. Dann seine Kreuzigung zwischen zwei Verbrechern, die Verteilung bzw. Verlosung seiner Kleidung und schließlich sein Tod am Kreuz von Golgatha. Was aber war letztlich der tiefere Sinn von Jesu Tod? Warum ist er wirklich gestorben? Nur weil irgendwelche jüdischen Hohepriester ihn für einen Gotteslästerer hielten? Weil er Vater zu Gott sagte und sich als Gottes Sohn bezeichnet hat? Und weil ein gewisser Pontius Pilatus lieber seine Ruhe vor der aufgehetzten Volksmenge haben wollte, die ihn als König der Juden unterstellte, er plane einen Aufstand gegen Rom, statt sich um ein gerechtes Urteil zu bemühen? Oder liegt der eigentliche Grund vielleicht sogar noch wesentlich tiefer? In den vier Evangelien werden Antworten auf diese Fragen eigentlich nur recht verhalten angedeutet. Ganz anders ist das in den neutestamentlichen Briefen, vor allem in denen des Apostels Paulus, die Jesu Tod ganz ausführlich theologisch reflektieren und deuten. Warum musste Jesus sterben? Ein Text, der auf diese Frage eine sehr deutliche und pointierte Antwort gibt, ist zum Beispiel unser heutiger Predigttext, der deswegen auch ganz bewusst und mit gutem Grund als Textgrundlage für den Karfreitag ausgewählt wurde. Gott war in Christus, so schreibt Paulus dort in Vers 19, und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Oder wie es in einer neueren Übersetzung heißt, Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet, sondern sie vergibt. Und Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft von der Versöhnung öffentlich bekannt zu geben. Zwei ganz zentrale Begriffe stehen hier also im Mittelpunkt dessen, was Paulus damals den Korinthern und zugleich auch noch uns heute klar machen will. Nämlich zum einen der Begriff Sünde und zum anderen der Begriff Versöhnung. Sünde. Ein Wort wie aus einer anderen Welt oder zumindest aus einer anderen Zeit. Für scheinbar aufgeklärte Menschen heute fast schon ein Fremdwort. Von Sünde zu sprechen, das schickt sich heutzutage offenbar nicht mehr. In einer Zeit, wo eigentlich fast alles erlaubt ist, da gilt der Begriff Sünde doch irgendwie als ziemlich antiquiert und überholt. Im Sprachgebrauch der Gegenwart kommt er folglich auch so gut wie gar nicht mehr vor. Da sprechen wir höchstens noch von Verkehrssündern. Wenn jemand mit dem Auto mal zu schnell fährt, vor dem Losfahren zu viel Alkohol getrunken hat oder im Parkverbot geparkt hat. Oder wir sprechen eher scherzhaft davon, dass wir gesündigt haben, wenn wir mal wieder zu viele Süßigkeiten genascht haben. Aber ansonsten ist das Wort Sünde aus unserem aktuellen Sprachgebrauch, zumindest außerhalb der Kirchen, doch so gut wie verschwunden. Und genau das ist letztlich eines der ganz großen Probleme, vor denen wir in unseren Kirchen und Gemeinden heute stehen. Sünde. Was ist das denn eigentlich? Beginnt das erst da, wo ich eine Bank überfalle oder jemanden umbringe? Oder da, wo ich mit dem Zug ohne gültiges Ticket schwarz fahre? Oder meine Steuererklärung nicht richtig ausfülle? Oder bereits da, wo ich mich über andere Menschen lustig mache? Oder hinter ihrem Rücken schlecht über sie rede? Oder sogar schon da, wo ich anderen Menschen eigentlich helfen könnte, es dann aber aus Bequemlichkeit oder aus Angst doch nicht tue? Oder sind all diese konkreten Sünden letztlich vielleicht sogar nur die Folge eines viel tiefer gehenden Beziehungskonflikts? Wenn wir das Neue Testament mit seinen Aussagen zum Thema Sünde ernst nehmen, dann müssen wir wohl sagen, eigentlich Letzteres. Die eigentliche Sünde im Sinne des Neuen Testaments ist nämlich nicht diese oder jene konkrete Verfehlung. Denn diese Verfehlungen sind eigentlich nichts anderes als ganz natürliche Folgen unserer eigentlichen Sünde. Und die besteht letztlich darin, dass wir uns selbst, wie Adam und Eva im Paradies, an die Stelle Gottes setzen wollen und so sein wollen wie er. Dass wir selber bestimmen wollen, was richtig und falsch ist. Dass wir meinen, Gott und die Beziehung zu ihm, außer vielleicht in Notfällen, wo wir alleine nicht mehr weiter wissen, nicht zu brauchen. Und stattdessen auch ganz gut allein und ohne Gott zurechtzukommen. Unsere eigentliche Sünde ist also genau genommen nichts anderes als unsere Loslösung und Trennung von Gott. Das deutsche Wort Sünde stammt wahrscheinlich von dem Begriff Sund. Und ich vermute mal, die meisten von uns kennen zum Beispiel den Fehmarnsund, der das schleswig-holsteinische Festland von der Ostseeinsel Fehmarn trennt. Und so wie hier das Wort Sund die Trennung einer Insel zum Festland zum Ausdruck bringt, so bringt das Wort Sünde die Trennung eines Menschen von seinem Schöpfer zum Ausdruck. Gott hat uns ja bekanntlich erschaffen zu seinem Bilde, also zu seinem direkten Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben will. Er will unser Vater sein, dem wir vertrauen dürfen und vertrauen sollen in allen Lebenslagen. Doch wir vertrauen in aller Regel lieber erstmal auf uns selber und unsere eigenen Fähigkeiten. Und schon haben wir uns dadurch von Gott entfernt, kündigen ihm gewissermaßen die Kindschaft auf und meinen, wir bräuchten ihn nicht. Und ehe wir uns versehen, nehmen wir dann auch seine Gebote nicht mehr ernst. Und so vollziehen wir doch recht schnell die Trennung zwischen uns und Gott. Auf biblisch Sünde genannt. Und diese Trennung, die hat dann ja auch Konsequenzen. Und zwar letztlich Konsequenzen für Zeit und Ewigkeit. Denn unsere diesseitige Trennung von Gott, die würde sich dann folglich ja auch im Jenseits fortsetzen. Und zwar nicht, weil Gott uns da nicht mehr mag, sondern weil wir selber es so gewollt haben und lieber ohne ihn als mit ihm leben wollen. Unsere Trennung von Gott. Wir alle, ohne Ausnahme, haben sie vollzogen. Aber keiner von uns kann sie von sich aus rückgängig machen. Der Einzige, der diese Trennung wieder aufheben kann, ist Gott selber. Und der einzige Weg dahin ist der Weg der Versöhnung. Versöhnung. Wieder so ein frommes Fremdwort. Was meint Paulus oder behauptet die Bibel denn damit? Nun, Versöhnung im Sinne des Neuen Testaments bedeutet letztlich nichts anderes, als dass Gott, dem wir die Kindschaft aufgekündigt haben, uns wieder ganz neu zu seinen Kindern macht, zu seinen geliebten Töchtern und Söhnen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber, so schreibt Paulus. Und das heißt im Klartext der biblischen Botschaft, Gottes Sohn, nämlich Jesus, wurde Mensch. Und als Mensch lebte er uns ganz praktisch vor, was es heißt, Gottes Kind zu sein, das in ungetrübter Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater lebt, ihm restlos vertraut und ergeben ist. Und somit blieb Jesus letztlich als Einziger ohne Sünde und somit von Gott ungetrennt. Doch diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott gibt Jesus um unseretwillen auf. Er nimmt am Kreuz, ohne es zu müssen, die Trennung von Gott auf sich, um uns wieder die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Denn er stirbt am Kreuz ja stellvertretend für unsere Sünde. Und jeder, der daran glaubt und seine Sünde, also seine Trennung von Gott, bewusst bei ihm ablädt, wird dadurch frei davon und wird so wieder ganz neu zu Gottes Kind. Versöhnung heißt also nichts anderes, als dass Gott uns durch unseren Glauben an seinen Sohn auch selbst wieder zu seinen Söhnen und Töchtern macht, und zwar in Zeit und Ewigkeit. Ist jemand in Christus, so schreibt Paulus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Unsere Trennung von Gott hat also durch Christus und unseren Glauben an ihn ein Ende. Und wir dürfen wieder ganz neu seine Kinder sein und dürfen als solche bewusst und im Vertrauen auf ihn und mit ihm leben. Doch das geschieht nicht einfach von selbst, sondern eben dadurch, dass wir uns ganz bewusst durch den Glauben an Christus, der ja stellvertretend für uns gestorben ist, mit Gott versöhnen lassen, indem wir seine Vergebung ganz bewusst annehmen. Dann nimmt Jesus nämlich unsere Schuld auf sich und schenkt uns im Gegenzug seine Gerechtigkeit Gott gegenüber. Was Martin Luther später mal sehr treffend den fröhlichen Wechsel genannt hat. Und wenn wir diese Versöhnung mit Gott auch selber ganz persönlich erlebt haben, so sagt Paulus, dann sollen und dann dürfen wir das auch nicht einfach nur stillschweigend für uns selbst genießen und für uns selbst behalten, sondern sollen zugleich alles nur Mögliche versuchen, diese Erfahrung auch möglichst vielen anderen Menschen zu ermöglichen. Und deshalb schreibt Paulus weiter, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das Schöne daran, wenn wir mit Gott versöhnt sind, ist dann ja auch nicht nur, dass wir uns so wieder ganz neu als Gottes Söhne und Töchter erkennen und verstehen dürfen, sondern zugleich auch, dass wir dann ganz viele andere Kinder Gottes als Geschwister haben und somit allesamt und gemeinsam zu einer großen Familie gehören, deren gemeinsame Basis ein versöhntes Miteinander ist. Und in eine solche Gemeinschaft, die durch ein versöhntes Miteinander geprägt ist, können und dürfen wir andere Menschen, die ansonsten ja nur allzu oft unter einer friedlosen und unversöhnlichen Umwelt leiden, doch eigentlich bedenkenlos einladen. Auch wenn unsere Gemeinden noch weit davon entfernt sind, vollkommen zu sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen von Lied Nummer 85, O Haupt voll Blut und Wunden, die Strophen 1 bis 4. Wir erheben uns zum Gebet. Barmherziger Gott, heute am Karfreitag wollen wir dir danken für den Tod deines Sohnes am Kreuz von Golgatha. Denn dort ist er letztlich auch für uns und für unsere Schuld gestorben, damit wir Frieden mit dir haben dürfen und als mit dir versöhnte Menschen leben können. Darum hilf uns dabei, dieses große Geschenk, das du uns da machst, nicht auszuschlagen, sondern lass es uns ganz bewusst annehmen und ein Leben lang von deiner Liebe und Barmherzigkeit leben und zehren. Gott, wir bitten dich auch für alle Menschen, die heute leiden und ihr Kreuz zu tragen haben. Bleib bei allen, die leiden und mitunter sogar sterben müssen, weil sie sich zu dir bekennen. Gib ihnen die Kraft, dir die Treue zu halten, auch wenn es oft alles andere als leicht fällt. Bleib bei allen, denen es schwer fällt, sich zu versöhnen und auf andere zuzugehen. Gib ihnen den Mut zum ersten Schritt und mache sie bereit zur Verständigung und Versöhnung. Bleib bei allen, die krank sind an Leib oder Seele, und bei allen, die verzweifelt sind und ohne Hoffnung. Schenk ihnen ganz neu die Hoffnung auf dich und deinen Beistand. Wir bitten dich für alle Menschen, die dein Erbarmen, deinen Beistand und deine Nähe ganz besonders nötig haben. Vor allem für alle Trauernden, für alle Schwerkranken und ihre Angehörigen und für alle, die aus welchen Gründen auch immer unter ihrem Leben leiden und gerade Schweres durchzustehen haben. Gott, wir bitten dich auch für alle, die unter Krieg und Terror leiden. Schütze und behüte sie und schenke ihnen baldmöglichst einen gerechten und bleibenden Frieden. Zurzeit ganz besonders nach wie vor in der Ukraine und im Nahen Osten. Für alle Verantwortlichen in den Regierungen unserer Welt bitten wir dich, schenke ihnen stets die nötige Kraft und die nötige Weisheit und lass ihnen nie das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen aus dem Blick geraten. Lass sie nicht nach eigener Macht streben, sondern nach Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen, für die sie Verantwortung tragen. Und für uns alle bitten wir dich, schenke uns stets offene Augen, offene Ohren und offene Herzen für die Menschen, die uns brauchen. Schenke uns deinen Segen und dein Geleit und hilf uns zugleich dabei, auch selber für andere Menschen zum Segen zu werden. Und alles das, Herr, was uns heute Morgen noch ganz persönlich bewegt und auf dem Herzen liegt, wollen wir dir nun ein jeder für sich in der Stille sagen. Und gemeinsam beten wir weiter, so wie es uns Jesus selber gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch Lied Nummer 93. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, alle vier Strophen. Und nun geht hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.